Als Gotteswort für unseren heutigen Erntedank-Gottesdienst 5. Mose 11, die Verse 8 bis 17, unter dem Thema von Gott gesegnet und beschenkt. 5. Mose 11, 8 bis 17. So haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Israel lagert noch auf der anderen Seite des Jordan. Deshalb steht das Hinüberziehen und das in Besitz nehmen noch vor ihnen. Und damit ihr eure Tage verlängert in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen zu geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saaten sätest und mit deinem Fuß wässertest wie einen Gemüsegarten, sondern das Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels dringt es Wasser, ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst, und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben, und du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es ist ein Erntedanktext, dieses Wort, das wir gerade gehört haben, das unglaublich machtvoll und klar in unsere Zeit hineinspricht. Israel steht vor den Toren des verheißenen Landes und hier erhält es gewaltige und trostvolle Verheißungen von seinem Gott. Wir lesen Vers 9, von dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen zu geben. Das ist schon die erste ganz gewaltige Aussage, die wir da drin haben, die wir ganz bewusst wahrnehmen wollen. Es ist für unsere Beziehung zu Gott von entscheidender Bedeutung, dass wir dieses Wort in seiner ganzen Aussagekraft erfassen. Gott hat geschworen. Gott hat geschworen. Der Lebendige, der Heilige, der allmächtige Gott begibt sich gegenüber uns nichtigen Erdenwürmern ins Wort. Das ist für sich genommen allein eigentlich schon eine unbegreifliche und unvorstellbare Tatsache. Versuchen wir uns einmal die Dimensionen vorzustellen. Unsere Erde ist ja nur ein winziges Staubkorn im All. Über diesem All, wir sehen hier, was ihr da seht auf dem Bild, da sind ja nun nicht etwa diese ganzen Pünktchen, das sind keine Sterne, das sind Galaxien, das sind Sonnensysteme. Also eine unvorstellbar gigantische Ausdehnung, die dieses All hat. Und über diesem All thront in unvorstellbarer Majestät der allmächtige Gott. Mit seinem machtvollen Wort hat er das alles geschaffen. Er sprach, es werde, und dann war es da. Wir können uns nicht einmal die Größe des Alls vorstellen. Selbst Astrophysiker können uns wohl Zahlen nennen, die seht ihr da oben angeschrieben, wie viel Milliarden Lichtjahre das All Ausdehnung hat und wie viel Millionen und Milliarden und Billionen Kilometer das sind. Wir können wohl die Zahlen hinschreiben, aber ich bezweifle, dass selbst die Astrophysiker, die das berechnet haben, sich die räumliche Dimension wirklich vorstellen können. Das kann kein Mensch. In solchen Dimensionen können wir nicht denken. Die Größe des Alls sprengt unsere Vorstellungskraft. Und noch viel größer ist der lebendige Gott. Und dieser Gott, der beugt sich jetzt ganz tief hinunter von seinem majestätischen Thron. Er sieht auf dieses Staubkorn Erde, mitten in diesem Gewirr von Galaxien, das kann man überhaupt gar nicht wahrnehmen, aber er nimmt es wahr und er beugt sich noch tiefer herunter. Und er sieht die Menschen, die sich wie Ameisen auf diesem Erdball abzappeln. Und er beugt sich noch tiefer herab und er nimmt jeden von uns ganz persönlich wahr. Damals den Abraham, den Isaak, den Jakob und heute uns. Und er gibt uns sein Wort. Er sagt uns, das ist mein Versprechen an dich, das schwöre ich dir. Wenn du mir vertraust, dann will ich bewahrend meine Hand über dich halten. Und du wirst ein gesegnetes Leben führen. Das heißt nicht, dass dieses Leben nicht durch Not geht und durch Anfechtung. Aber es wird bei aller Not, bei aller Trübsal, die es auch mit sich bringt, ein gesegnetes Leben sein. Und ich werde für dich da sein. Das schwöre ich dir. Darauf kannst du dich felsenfest verlassen. Er gibt uns seinen Eid. Ein unglaublicher Vorgang, dass sich der allmächtige Gott so tief herablässt, dass er sich uns gegenüber verpflichtet. Er sagt, dieses Wort hast du, dieses Versprechen, und darauf kannst du mich festnageln. Ich werde zu allem stehen, was ich dir verheißen habe. Und wie beeindruckend Gott dann zu seinen Verheißungen steht, das sehen wir am Volk Israel. Er hat's ins verheißene Land geführt. In dem Moment, als diese Worte ans Volk Israel gehen, da ist's ja noch nicht drin. Und es ist vielleicht euch aufgefallen beim Lesen des Wortes, wie oft Gott es wiederholt, dass ihr in Besitz nehmen sollt und dass ich euch geben werde. Sie haben's noch nicht. Aber er macht sein Wort wahr. Und er steht ihnen bei. Die uneinnehmbar geltende Stadt Jericho macht er selbst durch sein Eingreifen dem Erdboden gleich. Er gibt ihnen dieses Land in die Hand. Allen Widerständen zum Trotz. Und er hat es nach 2000 Jahren der Zerstreuung wieder in dieses Land geführt, sein Volk Israel. Genauso wie er es verheißen hat. Und wenn wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft der Antichrist gegen dieses Volk Gottes losschlägt, dann wird Christus wiederkommen. Er wird den Antichristen besiegen mit dem Hauch seines Mundes und er wird sein Friedensreich aufrichten und sein Volk Israel 1000 Jahre regieren. Und dann wird endgültig und in Vollkommenheit in Erfüllung gehen, was Gott seinem Volk versprochen hat. Gott steht zu seinem Wort. Unverbrüchlich, denn er hat es geschworen. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort und Gottes Treue werden nicht vergehen. Nun gilt aber, so wie Gott zu seinem Wort steht, will er auch, dass wir zu seinem Wort stehen. So wie Gott zu seinem Wort steht, will er auch, dass wir zu seinem Wort stehen. So wie Gott zu uns steht, will er, dass auch wir zu ihm stehen. Und deshalb sagt Gott in Vers 8, das war der erste Vers, den wir gehört haben, so haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt. Ich betone immer wieder, im Glauben ist nichts bedingungslos. Und wenn er irgendwo in irgendwelche Kirchen oder Freikirchen kommt oder wo auch immer das Wort Gottes angeblich oder wirklich verkündigt wird, wenn euch irgendwo gesagt wird, es gäbe was bedingungslos, glaubt's nicht. Es stimmt nicht. Im Glauben, in der Nachfolge Jesu gibt es nichts bedingungslos. Nur die Liebe Gottes zu uns, die ist bedingungslos. Seine Liebe. Aber sein Segen nicht. Damit wir unter dem Segen des Wortes leben, müssen wir auch im Gehorsam gegenüber diesem Wort leben. Heißt das, dass wir alle Gebote erfüllen müssen? Dann bekommen wir den Segen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn das so wäre, dann würde ich an dieser Stelle die Bibel zuklappen und nach Hause gehen. Denn dann könnten wir das Experiment augenblicklich abbrechen. Dann würde keiner von uns jemals unter dem Segen Gottes leben. Nicht einmal die 10 Gebote werden wir auch nur einen Tag wirklich konsequent leben können und halten können. Wie aber können wir dann das ganze Gebot halten, wie es befohlen ist? Die Antwort haben wir in der Lesung gehört, in Johannes 3, 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Denn Jesus Christus hat für uns das Gesetz erfüllt. Er hat für uns das ganze Gebot, so wie es gefordert ist, gehalten. Deshalb sollen wir immer noch nach dem Willen Gottes leben, denn wirklich an Jesus glauben tut definitiv der nicht, der auch nur eines seiner kleinsten Gebote auflöst, denn der greift den ganzen Christus an. Aber Voraussetzung für den Segen Gottes ist nicht unser vollkommener Gehorsam, sondern unser Vertrauen zu Jesus. Indem wir an Jesus als unseren Heiland und Erlöser glauben, halten wir das ganze Gebot. Denn in diesem Glauben gehören wir zu dem, der für uns das ganze Gebot gehalten hat. Und dann, wenn wir mit Jesus im Vertrauen persönlich verbunden sind, dann leben wir auch unter seinem Segen. Dann leben wir im Land, das von Milch und Honig überfließt. Im Neuen Bund bildlich gesprochen, Israel im Alten Bund sollte ganz real, ganz wirklich in diesem Land leben. Nun konnte ich ja vor einem Jahr mit meiner Frau eine Woche in Israel sein. Als ich das Land gesehen habe, hier im Landeanflug und zum Fenster hinausgeschaut habe, da habe ich mich gefragt, wo ist hier das Land, in dem Milch und Honig überfließen? Sind das nicht eher karge Wüsten, so wie auch hier am Toten Meer? Gewiss, es gibt auch fruchtbare Gebiete, etwa in der Jordansenke oder auch hier das Bild im galiläischen Bergland. Aber auch da sehen wir, die fruchtbaren Gebiete sind begrenzt drumherum und der Großteil des Landes sieht eigentlich eher so aus. Sieht so fruchtbares Land aus. Sieht so ein Land aus, das überströmt von Milch und Honig. Ja, den Honig kann man sich zur Not noch vorstellen, dass in den Bäumen wilde Bienen wohnen und reichlich Honig produzieren. Aber mit der Milch, da wird's schon eng. Denn wo so wenig Gras wächst, da finden auch die Kühe und Schafe und Ziegen nicht wirklich viel zu fressen. Und dann wird die Milch doch auch wohl eher tröpfeln als überströmen. Die Antwort auf diese ausgesprochen spannende Frage gibt uns unser heutiger Predigttext. Denn Gott sagt in Vers 10, das Land, in das du kommst, ist nicht wie das Land Ägypten. Da fragen wir uns, was war denn das Besondere am Land Ägypten, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest wie einen Gemüsegarten. Das ist der Punkt. Das Land Ägypten, Israel wohnte ja im Land Gosen, im Bereich des Nildeltas, da ist Brett eben, da gibt's Bewässerungskanäle, die das Wasser des Nils in die Felder leiten, wie wir es etwa auf diesem Bild sehen. Der Fuß, der dürfte hier gedacht sein, um etwa die Klappen vom Hauptkanal in die Nebenkanäle zu öffnen oder auch um das Wasser von einem Kanal vielleicht noch mit dem Fuß in einen anderen Kanal zu pumpen. Aber der Kern dieser Aussage ist, in Ägypten steht das Wasser regelmäßig und im Überfluss, zumindest im Nildelta, zur Verfügung. Hier ist das Wasser des Nils ständig vorhanden. Man muss maximal noch mit dem Fuß ein bisschen nachhelfen, dass es dahin kommt, wo es gebraucht wird. Aber nun sagt Gott, das Land, in das du kommst, ist nicht wie das Land Ägypten. Das Land, in das Gott sein Volk führt, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt es sein Wasser. Es ist eben nicht wie die Ebene des Nildeltas. Es besteht aus Bergen und Tälern. Das heißt, das Wasser läuft ab, es läuft davon und bleibt nicht da. Es bleibt nicht stehen. Es wird also ständig nachkommendes Wasser benötigt. Und wo soll es herkommen? Vom Regen des Himmels dringt es sein Wasser. Der Himmel ist natürlich ganz bewusst zweideutig gemeint. Der Himmel mit den Wolken, aus denen der Regen kommt, aber eben zweitens auch der Himmel als Wohnort Gottes. Von ihm, von seiner Gnade bekommt dieses Land sein Wasser. Wasser ist also nicht mehr wie in Ägypten einfach vorhanden. Wasser kommt von Gott. Und das betont der nächste Vers ganz ausdrücklich. Es ist ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Denn es ist nur fruchtbar, solange der Herr darauf Acht hat. Dieses Land hat seine Fruchtbarkeit nicht aufgrund seiner natürlichen Gegebenheiten. Es hat seine Fruchtbarkeit allein von Gott. Weil Gott auf dieses Land Acht hat, und wie sehr er darauf Acht hat, da sagt der nächste Vers, beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Ich habe gesagt, gewaltige Zusagen, die dieses Wort beinhaltet. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn wir zu Jesus gehören, dann dürfen wir das für uns ja genauso in Anspruch nehmen. Dann gilt uns das ganz genauso. Dann gehören wir zu seinem neutestamentlichen Volk. Und beständig sind seine Augen auf uns, auf unsere Familie, auf unsere Nöte, auf unsere Gemeinde gerichtet. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Was für ein Bild. Was für eine Liebe und Fürsorge. Die Augen des allmächtigen Gottes sind beständig auf das Land gerichtet, in dem sein Volk lebt. Keinen Moment wendet er seine Augen von ihm ab. Seinem aufmerksamen Blick entgeht nichts, nicht die kleinste Not, nicht der winzigste Mangel. Beständig, ohne Unterlass, sind seine Augen auf dieses Land gerichtet. Aber jetzt kommt die Bedingung. Ich habe ja gesagt, im christlichen Glauben gibt es nichts ohne Bedingung. Und nun die Bedingung. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, nämlich den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Gott sagt uns in diesem Wort, worauf es ihm wirklich ankommt. Auch das ist ganz wichtig, dass wir es ganz genau wahrnehmen, um vielen Missverständnissen vorzubeugen. Ich habe in diesen Tagen immer wieder auch Rückmeldungen von Menschen gekriegt, die die Sache unterstützen und die sagen, ich gehöre zwar nicht wirklich zur Kirche und so weiter, aber ich versuche die 10 Gebote zu erfüllen. Das ist ganz lieb. Aber das führt nicht zum Ziel. Es geht Gott nicht um eine formal korrekte christliche Pflichterfüllung. Es geht nicht darum, dass wir uns an eine Art christlicher Straßenverkehrsordnung halten und da auf dem Weg von A nach B möglichst wenig Geschwindigkeitsbegrenzungen überschreiten etc. Was gibt er uns hier als sein Gebot? Ihn zu lieben, das ist das Allererste. Und zweitens, ihm zu dienen. Gott will vor allem eines von uns, dass wir in einer persönlichen, liebevollen Beziehung zu ihm leben. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, sollte es uns schwerfallen, den Gott zu lieben, der uns unser Leben gegeben hat, dem wir einzig und allein verdanken, dass wir überhaupt hier sind. Und neben manchem Schweren in unserem Leben eben sicher auch all das Schöne haben dürfen. Verdanken wir allein ihm. Sollte es uns schwerfallen, den Gott zu lieben, der in Jesus unsere Sünden, unsere Verlorenheit ans Kreuz getragen hat, der sich für uns in den Tod gegeben hat, aus lauter Liebe zu uns. Sollte es uns schwerfallen, den Gott zu lieben, der seine Augen beständig auf uns gerichtet hat, damit es uns an nichts fehlt. Eigentlich sollte das keine wirklich schwere Aufgabe sein. Und dann sollen wir mit ihm leben, Gottes Wort sagt, wir sollen ihm dienen. Das Wort, das hier steht für dienen, hat aber gar nichts mit knechtigem Schuften zu tun. Das ist das Problem, bei uns kommt es im Sprachgebrauch so rum, wenn der einer sagt Diener, dann ist das so quasi der bessere Schuhabstreifer, ja, der da sich knechtet und abschuft und abrackert, hat in der Bibel gar nichts damit zu tun. Nichts mit einem Unterwürfigen vor Gott auf dem Boden kriechen, überhaupt nicht. Kann übrigens auch gar nicht sein. Es ist da immer wichtig, dass wir nicht nur einzelne Worte verstehen, sondern den Geist des Ganzen. Warum kann es gar nicht sein, dass es so gemeint ist? Wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben, dann sind wir nicht Knechte, sondern Kinder Gottes und seine Erben. Als seine Kinder dienen wir Gott nicht aus Zwang, nicht aus frommer Pflichterfüllung, sondern aus Liebe. Die Liebe zu ihm ist die Triebfeder all unseres Handelns, nicht die Pflichterfüllung. Kann gar nicht mehr sein, denn die Pflichterfüllung gibt's gar nicht mehr. Warum? Weil Jesus die Pflicht für uns erfüllt hat. Er hat an unserer Stelle vollkommen sündlos gelebt. Er hat für uns das Gesetz vollkommen gehalten. Wir können's nicht und wir müssen's auch nicht. Aber wir sollen aus Liebe nach Gottes Willen leben. Das Dienen, das da speziell steht, meint die Gottesverehrung. Wir sollen so mit Gott leben, dass wir unserem himmlischen Vater die Ehre geben. Ich dachte in der Predigtvorbereitung gut 35 Jahre zurück an meinen Trompetenlehrer. Ich habe ihn sehr geschätzt, ich hatte einige Jahre Unterricht bei ihm und wir hatten ein sehr gutes persönliches Vertrauensverhältnis. Zwischen den Stunden bei ihm, den Übungsstunden, hatte ich natürlich auch Hausaufgaben. Ich sollte natürlich, wie das dann bei einem Instrumentalunterricht üblich ist, zu Hause bestimmte Stücke üben, die er mir aufgegeben hat, dass ich die das nächste Mal möglichst gut kann. Nun habe ich gerne Trompete gespielt, aber wenn's Sommer war und draußen schien die Sonne, dann bin ich kein Stubenhocker gewesen, noch nie. Dann gehe ich lieber raus, im Garten arbeiten, spazieren gehen, Fußball spielen und so weiter. Und dann hatte ich oft keine große Lust zu üben. Ich habe es trotzdem getan. Obwohl die Sonne draußen so herrlich gelacht hat, obwohl das Fußballspielen so verlockend gewesen wäre, warum? Weil ich meinen Trompetenlehrer, wie schon gesagt, sehr gern gehabt habe. Ich habe ihn geschätzt. Ich habe ihn wertgeachtet. Und ich wollte ihn als Schüler nicht enttäuschen. Ich habe also zumindest manchmal gar nicht in erster Linie geübt, weil es mir selber wichtig war, sondern weil er mir wichtig war. Weil ich ihm eine Freude machen und ihm als meinem Trompetenlehrer die Ehre geben wollte. Denn ein Schüler ehrt ja seinen Lehrer nicht, wenn er die Aufgaben, die er bekommen hat, nicht macht. Das zeigt im Gegenteil Missachtung und Geringschätzung. Und das wollte ich meinem Trompetenlehrer auf gar keinen Fall antun. Also habe ich auch dann geübt, wenn ich wegen des schönen Wetters eigentlich absolut keine Lust drauf hatte. Und genau das meint das Wort dienen an dieser Stelle. Weil wir unseren himmlischen Vater lieben, weil wir ihn nicht geringschätzen, sondern weil wir ihn wert achten, deshalb wollen wir ihm durch unser Leben die Ehre geben. Nicht gezwungenermaßen, sondern aus ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das Herz, sage ich ja immer wieder, ist in der Bibel der Sitz des Willens, nicht der Gefühle, sondern der bewussten Entscheidung. Also aus einer ganz bewussten Entscheidung sollen wir so handeln. Und die Seele betrifft das gesamte Menschsein. Alles, was zu uns dazugehört. Alles, was einen Jakob Czarnke zu einem Jakob Czarnke macht. Das ist die Seele. Also unser ganzes Leben umfassend sollen wir in einer bewussten Entscheidung unseren himmlischen Vater lieben und ihm zur Ehre leben. Das ist die Bedingung für den Segen, zu dem wir berufen sind. Denn jetzt kommt die Verheißung. Dann, nämlich wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen. fangen wir relativ wenig mit diesen Begriffen an. Deshalb auch dazu eine kleine Erläuterung. Das Klima in Israel ist durch den Wechsel von zwei scharf getrennten Jahreszeiten gekennzeichnet. Etwa von Mitte Mai bis Mitte Oktober, also rund 5 Monate lang, fällt normalerweise so gut wie kein Tropfen Regen. Dann aber ab der zweiten Oktoberhälfte fällt idealerweise der Frühregen. Also der Frühregen fällt nicht im Frühjahr, sondern im Herbst, weil die Vegetationsphasen in Israel eben andere sind. Dann kommt idealerweise ab Mitte Oktober der Frühregen und damit beginnt die neue Wachstumsphase, was bei uns eben im April, Mai ist oder so, oder März. In schlechten Jahren kann dieser Frühregen ausbleiben oder er verzögert sich bis Anfang November oder sogar bis Januar. Wenn es dann mal angefangen hat zu regnen, dann kommt es nicht allein auf die Regenmenge an, sondern vor allem darauf, dass der Regen auch weiterhin über die ganze Wachstumsphase hinweg einigermaßen gleichmäßig fällt. Denn, wir haben es gesehen, der Unterschied zwischen Ägypten und Israel, das Wasser bleibt nicht stehen. Es ist ja ein Land mit Bergen und Tälern. Der gefallene Regen fließt schnell wieder ab. Es muss also immer wieder in regelmäßigen Abständen neu regnen, bis zur Zeit des Spätregens. Der fällt dann im März, April. Und mit diesem Spätregen schließt die Wachstumsphase ab. Und die Landwirte, die wissen, dieser Spätregen ist nötig, damit am Schluss auch das Getreide und das Obst und was alles da ist, auch in der Frucht jetzt vollends richtig gedeihen kann. Für eine volle Ehre, damit auch die Obstbäume, der Wein und so weiter nicht vorzeitig vertrocknen, klein bleiben, sondern richtig zum Ausreifen, zum Auswachsen der Frucht. Da braucht es diesen Spätregen. Fallen Früh- oder Spätregen spärlich aus, dann bringt das massive Ernteeinbußen und gegebenenfalls auch Hungersnot. So ist Israel in diesem Land mit Bergen und Tälern ein steiniges Land, abhängig vom Regen, völlig abhängig. Und der Regen kommt von Gott. Israel lebt also in diesem Land in der völligen Abhängigkeit von Gott, denn er ist es, der den Regen gibt. Wir sehen übrigens auch einen Grund. Man kann ja immer wieder fragen, warum hat Gott sein auserwähltes Volk genau in dieses Land geführt? Da gibt es politische Gründe, da gibt es aber auch diese geologischen Gründe. Es ist keine Wüste. Es ist ein Land, das das Zeug hat, fruchtbar zu sein. Überströmend fruchtbar. Aber eben nur dann, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Es kann ganz schnell trockene, unfruchtbare Wüste werden, wenn Gott seinen Segen zurückhält. Gott führt sein Volk in dieses Land, weil es ein Land ist, wo es von ihm abhängig bleibt, auch im täglichen Leben. Wenn es sich zu Gott hält, dann hält sich Gott auch zu seinem Volk, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Dann, wenn Israel seinen Gott liebt und ihm zur Ehre lebt, dann wird sein Land von Milch und Honig überfließen. Aber eben nur dann. Noch einmal, nur die Liebe Gottes ist bedingungslos, nicht sein Segen. Nur die Liebe Gottes ist bedingungslos, nicht sein Segen. Sein Segen, auch sein Erntesegen, hängt davon ab, ob wir ihm zugewandt leben. Wenn wir das nicht tun, dann zieht Gott über seinem Volk und Land den Segen zurück. Dann verschließt er die Schleusen des Himmels und weder Regen noch Segen strömt herab. Und deshalb warnt Gott sein Volk. Ihr habt es wahrscheinlich in Erinnerung, das Wort, das wir gehört haben, endet mit einer eindringlichen Warnung. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Wir haben zunächst eine gewaltige Segensverheißung, eine gigantische Verheißung. Gott schwört, Gott achtet mit seinen Augen beständig auf uns. Er macht die Schleusen des Himmels auf, dass Regen und Segen herabströmt in überfließendem Maß. Und dann haben wir auch eine ganz eindringliche und ernste Warnung. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt. Zum Beispiel vom Zeitgeist. Und die uneingeschränkte Jesus-Nachfolge mit Götzendienst vermengt wird. Brauche ich gar keine Beispiele nennen, die kennt ihr alle. Nein, das ungeteilt auf Gott gerichtete Herz empfängt den Segen. Denn des Herrn Augen durchlaufen alle Lande, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Chronik 16, 9. Geht genau in die gleiche Richtung. Das ungeteilt auf Gott gerichtete Herz. Genauso wie Gott mit ganzer Aufmerksamkeit auf unser Leben achtet. Genauso will Gott, dass wir ihn im Blick haben. Ungeteilt mit ihm leben. Das ungeteilte Herz hat die Verheißung. Das geteilte Herz, das nur halb auf Gott gerichtet ist und zur anderen Hälfte mit fremden Göttern liebäugelt und auf andere Kräfte und Mächte sein Vertrauen setzt. Ein solches geteiltes Herz hat nicht die Verheißung des Segens. Im Gegenteil, es beschwört das Gericht Gottes herauf. Der Herr wird den Himmel verschließen. Der Herr wird solch ein Volk aus seinem Land wegraffen lassen. Und deshalb, liebe Geschwister und liebe Gäste, wenn wir auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in 5 Jahren ein Erntedankfest feiern wollen, in dem wir für den überströmenden Segen Gottes dankbar sein können, dann gilt's Tag für Tag mit ungeteiltem Herzen vor Gott zu leben. Dann gilt es, von ganzem Herzen diesen Gott zu suchen, uns vor ihm zu beugen, unter unsere Schuld und Verlorenheit, sein Heil in Jesus Christus anzunehmen für uns ganz persönlich und ihn zu lieben und ihm die Ehre zu geben. Dann, aber auch nur dann, werden wir auch in den kommenden Jahren Getreide und Most und Öl einsammeln und essen und satt werden. Und Gott möge es uns schenken. Amen.